Simplify Your Life. Einfacher und glücklicher Leben. Der Podcast.
Hallo, ich bin Uli Harras und spreche bzw. führe auch Interviews für den Simplify Podcast. Bernhard Tigi Küstenmacher ist bei mir. Herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich.
Ja, schönen Dank, Herr Harras.
Wir wollen mal ein bisschen was über Sie erfahren. Denn vor mir sitzt ein Multitalent. Ich weiß, Sie hören das nicht so gerne, wenn man anfängt, Sie zu loben, aber was mir gefällt, das darf ich ja wohl sagen. Ne? Und mir gefallen auch Ihre Zeichnungen. Was sind Sie denn? Sie sind Pfarrer, Sie sind Coach, Sie sind Redner, Sie sind
Zeichner.
Simplify it, genau, Zeichner. Sie sind. Fangen wir mal von vorne an. Also, da war das Theologiestudium, also Schule, ich fange ruhig mal bei Schule an, hat die Spaß gebracht, Abitur und sowas alles so.
Ja, fangen wir mal noch viel früher an. Also, ein Phänomen merke ich jetzt rückwirkend in meiner Biografie, ich war nicht im Kindergarten.
Ah.
Das war nämlich früher nicht so selbstverständlich wie heute.
Ich war auch nicht im Kindergarten.
Ah ja, sind Sie?
Ja, stimmt, ja.
Also, weil ich bin so ein Nachzüglerkind. Meine Geschwister sind sehr viel älter, sind 11 und 13 Jahre älter als ich. Und ich, als ich 1953 da in München auf die Welt kam und hatte schon ziemlich alte Eltern, dann hat meine Mutter gesagt, wir machen hier zu Hause was. Du musst da nicht in diesen Kindergarten.
Ja.
Und ich habe mich auch viel selbst beschäftigt. Also, ich war so ein Typ, der hat immer was entwickelt. Also ich hatte nie Langeweile mit mir. Und unter anderem habe ich mir dadurch selber das Schreiben beigebracht.
Nee.
Aus lauter Langeweile und habe immer auch Zeichnungen gemacht.
Ja.
Das liegt bei uns in der Familie. Mein Vater hat gezeichnet, von meinem Großvater gibt es Gemälde.
Ja.
Also irgendwie ist es so genetisch.
Mhm.
Und dann weiß ich noch genau, dann habe ich war ich noch nicht in der Schule, aber meine Mutter hat mal kostenlos mitgebracht einen Stundenplan. Und auf dem Stundenplan waren die Flaggen der Welt außen rum und unten drunter stand, wie das Land heißt, in Großbuchstaben. Und dann habe ich gemerkt, ich kann das lesen. Das weiß ich noch heute.
Wow.
Also da war ich vielleicht 4 oder 5.
Wow.
Und diese Kinder, habe ich dann erfahren, diese Kinder, die sich das Schreiben selber beibringen, haben zwei große Vorteile. Wenn sie Linkshänder sind, so wie ich, kann man sie nicht mehr umschulen.
Mhm.
Also nur noch mit brutalster Gewalt. Ging bei mir nicht.
Mhm.
Also dadurch bin ich Linkshänder geblieben, obwohl ich 1959 in die Schule kam. Da wurde eigentlich noch sonst jeder umgeschult.
Warum eigentlich?
Ja, verrückt. Nee, aber das war halt so steppert.
Thema, ja.
Und die Kinder, die Linkshänder bleiben durften und zeichnen konnten davor, können dann auch danach noch zeichnen. Die Kinder, die links zeichnen konnten und dann auf rechtshändig umgeschult werden, können nicht mehr zeichnen.
Ja.
Also das ist ein doppeltes Glück in meiner frühen Biografie.
Ja.
Und so viel zum Thema Karikaturist. Also ich habe eigentlich schon immer irgendwie gezeichnet.
Mhm.
Und ich hatte auch das Glück, rückwirkend weiß ich, dass es Glück war, dass ich immer Auftraggeber hatte.
Ja.
Also immer wollte jemand von mir eine Zeichnung. Also irgendwelche Freunde, Verwandte, die eigenen Eltern. Ich habe Geburtstagskarten gezeichnet oder irgendwelche Einladungen für irgendwas illustriert. Und das ist prima, denn das haben wir gelernt von dem Malcolm Gladwell. Man muss, um etwas gut zu tun, muss man es mindestens 10.000 Stunden lang machen. Also, wenn man 10.000 Stunden gezeichnet hat, dann hat man es drauf. Wenn man 10.000 Stunden Klavier gespielt hat, Gitarre gespielt hat, 10.000 Stunden Golf gespielt hat, Fußball gespielt, dann, das ist so dieses, dann flutscht es.
Okay.
Und ich habe das dann mal so nachgerechnet, wann bei mir die 10.000 Stunden wahrscheinlich durch waren. Und da gibt es tatsächlich bei mir so ein Erlebnis, wo ich gesagt habe, ab jetzt, es wird mir immer was einfallen. Wenn mir jemand sagt, zeichne mal da und da, habe ich so eine Technik drauf,
ja,
irgendwas mach mal.
Das merkt man ja ganz besonders auch, wenn Sie Ihre kleinen Impulsvorträge zeichnen, beziehungsweise halten, ich habe schon gesagt, zeichnen, weil Sie dabei permanent zeichnen. Und das, was Sie erzählen, auch in kleinen Zeichnungen, wird das dann an die Wand geworfen. Das ist ja heute gar kein Thema mehr. Und die sind auch immer anders, ne? Wahrscheinlich die Zeichnungen. Ne? Also in leichten Punkten oder gibt es da so...
Also bei manchen Zeichnungen ist es fast das Gegenteil. Die bleiben immer gleich,
okay,
weil ich dabei weiterreden muss.
Ja, ach so, ja, denn, ja.
Das habe ich gemerkt, wenn ich was Neues mache, dann verstumme ich automatisch. Ja. Es kann ja manchmal auch ganz lustig sein, aber
das ist schon toll.
Gleichzeitig reden und zeichnen ist eigentlich keine natürlich
vorkommende. Muss man auch 10.000 Stunden lang machen.
Ja, habe ich wahrscheinlich noch nicht geschafft. Aber da habe ich dann eben diese Methode raus, dass ich eigentlich bei dem Strich den Satz sage und bei dem anderen Strich den Satz, dann funktioniert
das. Oh, jetzt kommen wir in die kleinen Geheimnisse rein. Ja, weil das ist schon faszinierend, Sie dabei zu beobachten. Während des Vortrags entstehen da die kleinen Comics. Die haben ja auch manchmal eine Dramaturgie. Ich erinnere das. Ne? Ja. Da kommt dann hinten noch so ein Punkt oder so ein kleines, das ist ja nicht einfach nur eine Zeichnung, sondern manchmal ist es auch so ein kleiner Joke auch mit verbunden und so. Das, gut.
Da also, muss ich übrigens nochmal ein schönes Dankeschön sagen an eine leider verstorbene Dame, Vera Birkenbiel.
Ja.
Die hat so in den 80er Jahren hat die so die ersten Vorträge gehalten zum Thema Gehirn und Lernen. Und die hat immer auf zwei Overhead-Projektoren gleichzeitig hat die gezeichnet.
Ja.
Also die hat mal ganz ehrlich nicht so schön gezeichnet wie ich. Die hat so mehr so da so skizziert und geschmiert. Ja. Aber es war was sehr, sehr Anschauliches.
Ja.
Und das hat mir Mut gemacht. Hey, du könntest doch bei deinen Vorträgen auch zeichnen. Also der verdanke ich das. Man muss es immer irgendwo sehen.
Zurück zur Schule. Was hat denn da am meisten Spaß gebracht und was hat am meisten geärgert?
Also die größten Negativerlebnisse hatte ich im Sport.
Oh.
Da, wo die meisten anderen so gut performen. Mhm. Ich war immer der Kleinste, ich war der Jüngste. Ich bin nicht so ein athletischer Typ. Also ich war, wenn da immer diese Reihen da aufgestellt wurden, ich war da meistens bei den Letzten und vorne waren diese Muskelpakete und so. Deshalb hatte ich also ziemlich früh, habe ich gemerkt, nee, also du kannst es nicht mit Muskelkraft lösen, die Probleme, sondern du musst es irgendwie geistig machen. Und ich war anfangs in der Schule gar nicht so gut. Also was mir leicht gefallen ist, war Deutsch, also Schreiben und Mathematik fiel mir leicht. Aber alles andere, also Latein, auch die Sprachen und Naturwissenschaften gingen dann schon ein bisschen besser. Aber Schule ist bei mir nicht nur eine angenehme Erinnerung, überhaupt nicht.
Waren ja auch andere Zeiten, wobei Schule ist, glaube ich, immer so ein Thema, wo es diverse Punkte gibt. Gibt es aus der Schulzeit, aus der Universität, aus dem Studium, gibt es da Persönlichkeiten, wo Sie sagen, ja, die haben mich geprägt. Mhm. Die sind mir heute noch in Erinnerung. Das sind ja ein paar Jährchen schon her. Aber gibt es da so, also ich weiß, bei mir ist auch schon ein paar Jährchen her, ich kann mich schon noch an Lehrer erinnern, wo ich sage, es waren zwei, drei, die auch besondere Sachen mit uns gemacht haben, die ich im Nachhinein umso mehr schätze, weil sie nicht gewöhnlich waren oder nicht das normale Programm. Gibt es da noch so Personen, die Sie erinnern?
Ja, also ich hatte einen Deutschlehrer, der hieß bei uns nur Bongo. Neulich war die Beerdigung. Also schade, dass es sie nicht mehr gibt, der Herr Steinmüller. Und das war so ein, so ein Lebemann. Mhm. Ja, der kam immer nicht mit so einer Aktentasche, sondern der hatte immer nur die Süddeutsche unterm Arm.
Cool.
War so ein cooler Typ und hat dann so berichtet, was er so gerade erlebt hat und was ihm durch den Kopf geht. Das war so der typische Intellektuelle, aber auch so ein bisschen Bon Vivant, der so erzählt hat, also worauf es ankommt, wenn man rahmengenähte Schuhe kauft und wie man den Tee richtig zubereitet. Und lauter so ulkige Themen.
Ja.
Und also an den muss ich oft denken, wenn ich jetzt Simplify mache. Also der hat so ein Auge dafür gehabt.
Ja.
Und der ist auch vom Lehrplan oft ziemlich abgewichen.
Schön.
Und das ist eben diese Typen, die jetzt nicht so auf Spur waren, sondern so ein bisschen daneben liefen. Das ist eigentlich das, was man sich trauen soll im Leben. Also macht mir auch Mut, solche Menschen. Dann hatte ich einen Albert von Schirnding, einen Der hat Latein und Griechisch gemacht und der hat einfach geglüht. Ein ganz großartiger Mann, der ist auch selber Literat. Mhm. Der hat geglüht für seine Altphilologie. Ja. Und das hat mir so weh getan, weil ich war dann leider doch nicht so gut im Vokabellernen. Und ich hätte so gerne, um dem Herrn von Schirnding also zu gefallen, ich habe mich so bemüht. Und dann habe ich aber Folgendes gemacht. Ich habe mit einigen zusammen in der Klasse, haben wir eine lateinische Schülerzeitung herausgegeben.
Nein. Lateinische, das habe ich noch nie gehört.
So ein Magazin, was halt wirklich Fachwitz war für Lateiner.
Ich habe ja auch Latein. Ich leide hier gerade mit. Und ich hatte so einen glühenden Nachhilfelehrer. Oh. Meine Eltern haben mich dann zur Nachhilfe geschickt. Ja, ja. Das war ein Oberstudienrat. Und da habe ich gelernt, nur so dieser Kanetz. Wir müssen es in zwei Teile aufteilen. Das komme ich hier in einer Folge nicht mehr. Okay. Der hat mir die geschichtlichen Hintergründe von Latein. Aha. Also ich hatte keinen Bezug zu dieser toten Sprache, die ja nun leider so nicht mehr gesprochen wird. Mhm. Aber mit diesen geschichtlichen Hintergründen, der hat mir dann diese ganzen Schnurren von den alten Römern und wie die sich und was da los war und wer da wen und gegen wen und warum und nicht und dergleichen. Und das hat mir ungemein geholfen. Wenigstens das kleine Latinum. Das habe ich tatsächlich. Mag man kaum glauben. Errare humanum est, das ist dann übrig geblieben. Das ist ein winziger Rest. Vielleicht noch zwei, drei andere. Aber egal. Ja, nein. Ja, aber die glühenden Lehrer, ne? Die glühenden, die sind es gewesen.
Nee, also dieses Gefühl auch für einen Lehrer zu lernen, also um einem Menschen zu gefallen oder einfach von ihm angesteckt zu sein. Ja. Und das sind, jetzt heute weiß ich, was es ist, das ist eben unser emotionales Gehirn, unser limbisches System, der Limbi, dieses kleine Haustier. Und das ist die entscheidende Person beim Lernen. Ich stelle mir unser Gedächtnis so vor wie einen Club. Ja. Früher hat man Disco gesagt. Und davor gibt es einen Türsteher.
Ja.
Und der Türsteher lässt nur Sachen rein, die er mag.
Ja.
Und das ist der Limbi. Ja, wenn die Sachen emotional langweilig sind, dann sagt Limbi, no entry, bleib draußen. Ja, da kannst du stuckern, was du willst. Aber wenn der Limbi sagt, emotional, cool, sofort, dann wird alles ins Gedächtnis gelassen. Ich weiß noch, ich habe damals Gitarre gelernt, habe mir eine E-Gitarre gekauft und habe immer so Kataloge gelesen von Fender und Gibson und so. Ich habe den Katalog einmal durchgelesen, ich hätte den auswendig singen können, ja, weil der Limbi hat bei diesen Inhalten gesagt, nur rein damit ins Gedächtnis. Ne? Und dann bei Geschichtsdaten, Lateinvokabeln, da hat der Limbi gesagt, hey, ihr bleibt draußen, ja, kein emotionales Interesse. Und das ist halt die hohe Kunst, dass man das schafft. Und das ist nicht so einfach. Aber wenn man diesen Punkt schafft, das schaffen zum Beispiel oft Nachhilfelehrer, die von außen kommen, die da irgendwie eine Begeisterung reinsetzen, so wie bei Ihnen, der Nachhilfelehrer in Latein. Dann geht dieses Limbitor auf und das Gedächtnis wird geöffnet. Also es weiß jeder eigentlich, wenn er sich klar macht, was kann ich mir merken, was kann ich mir nicht merken. Also da gibt es dann diese Schrecklichkeiten, zum Beispiel Mädchen, die sagen, ich bin ein Mädchen, ich kann nicht Mathe. Mädchen können das nicht. Boah, das ist halt der dämliche Limbi. Der sagt, nee, alles, was mit Mathe zu tun hat, wo irgendwie ein Wurzelzeichen dabei ist, nee, das verstehe ich nicht, weil ich eine Frau bin. So was Blödes, ja. Und wenn man das knacken kann, dann weiß man, also wir brauchen mehr Ingenieurinnen und Mathematikerinnen.
Ja gut, dazu sage ich jetzt aber auch nochmal, wo wir gerade am Plauschen sind und sowieso schon in der Zeit drüber sind. Nächstes Mal geht's weiter. Nein, da sage ich aber auch mal dazu, ist auch hilfreich, wenn man mir erklärt, warum. Also mein Limbi zum Beispiel, der sagt immer gerne, wenn ich für dich nicht weiß, warum, dann brauche ich es auch nicht. Ne?
Genau.
Also, wenn mir einer nicht sagt, warum ich die Wurzel hier ziehen muss, nicht nur beim Zahnarzt, sondern auch in der Mathematik, interessiert mich das gar nicht. Und da mache ich so ein bisschen der verkopften Lehrveranstaltung auch so ein bisschen den Vorwurf, dass man mal sagt, also ich habe es meinem Physiklehrer damals so gesagt, ich habe hier Abitur, Physik und ich weiß nicht, wie meine Stereoanlage funktioniert. Und das, sorry, ich weiß es, habe keinen blassen Schimmer davon. Ich drehe an Knöpfen, weiß aber. Und dann sagt er, Sie müssen erstmal die Grundlagen, die grundsätzlichen Grundlagen lernen. Ich sage, nee, ihr seid zu faul, das Zeug so aufzubereiten, dass man es mal so verklickert bekommt. So frech war ich damals.
Ja, ja.
Gegenüber meinem Lehrer. Ne? Ja. Na gut, mein Lembi, dein Lembi. Nein, wir jetzt mal so, wir brechen die Regel und sagen nicht nur einmal im Monat, sondern wir müssen das nächste Woche fortsetzen. Okay?
Gerne.
Weil jetzt haben wir Schule und Lembi mal wieder. Und jetzt wird's ja auch, jetzt bleibt ja spannend. Nächste Woche nochmal.
Gerne.
Ja? Danke. Okay. Vielen Dank bis jetzt.